So, ihr lieben Leute, wir kommen zum Finale für heute. Das hat sich sogar gereimt. Wir haben jetzt die letzten 45 Minuten. Gott stellt seinen Erlöserknecht vor in Jesaja 42. Die große Jesaja-Rolle von Qumran, also hier seht ihr, der Termin ist 4. November 2023. Das war der Vortrag vor dem Deutschen Christlichen Technikerbund. Da habe ich die Folie genommen von dort. Und die Rolle, die große Rolle von Jesaja von Qumran ist 7,30 Meter lang, bis zu 28 Zentimeter breit. Also hier sieht man 28 in 54 Spalten beschrieben. 17 Schafslederstücke sind zu einer einzigen Schriftrolle zusammengenäht. Daraus könnt ihr ermessen, wie teuer das war. Wenn du 17 Schaflederstücke brauchst, um so eine Rolle zu schreiben, sie wird in das 2. Jahrhundert vor Christus datiert. Und ich habe mir natürlich mit Wonne so ein Foto runtergeladen und die sind zum Teil so gut aufgelöst, dass ich die Texte dann lesen kann. Also die Rolle kann man also tatsächlich lesen. In vielen Stellen ist sie gut lesbar. An einzelnen Stellen gibt es hier so und so, was gibt es hier da? Das ist schwierig. Das ist die Spalte 35, da ist der Text drin von Kapitel 42. Und den haben wir dann hier. Da ist noch mehr drin, aber unser Text ist auch dort. Und das ist jetzt für, da hatte ich gedacht, ich mache das Hebräische mit dran, dass ich darüber gucken kann. Könnt ihr das lesen? Tut mir leid. Also teilweise kann man es, deswegen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, das zu bearbeiten, dann hätte ich nur den deutschen Text gehabt. Und ja. Siehe mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele Freude hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gegeben. Das Recht lässt er hinausgehen zu den Nationen. Er schreit nicht, noch ruft er. Noch lässt er auf der Straße seine Stimme hören. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. In Treue lässt er das Recht hinausgehen. Er verlischt nicht, noch zerbricht er, bis er auf Erden das Recht etabliert. Auf seine Lehre warten die Küstenländer. So spricht Gott der Herr, der Schöpfer der Himmel und ihr Ausbreiter, der Gestalter der Erde und des auf ihr Wachsenden, der Geber des Atems für das Volk auf ihr, des Geistes für die auf ihr Herumgehenden. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit, ich halte deine Hand fest und beschütze dich. Ich mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Nationen, aufzutun die Augen der Blinden, herauszuführen aus dem Kerker Gefangene, aus dem Gefängnis die in Finsternis Sitzenden. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und meine Herrlichkeit gebe ich keinem anderen, noch das mir gebührende Lob den Götzenbildern. Die ersten Dinge, siehe, sie sind eingetroffen, und neue Dinge, ich verkündige sie. Bevor sie aufsprossen, lasse ich euch es hören. Wenn man sich anguckt, was steht hier, dann hat man Folgendes über den Knecht des Herrn. Er hat ein ganz enges Verhältnis zu Gott. Er hat große Wichtigkeit für Israel und die Menschheit. Und im Neuen Testament erfüllt Jesus von Nazareth das alles. Also die Texte werden auf ihn bezogen. Das enge Verhältnis zu Gott. Er ist Diener Gottes, also Knecht des Herrn. Er ist Diener Gottes. Er ist auserwählt von Gott. Gott freut sich an ihm. Also diese Formulierung, an dem meine Seele wohlgefallen hat, heißt, über den freue ich mich. Also dieser Mensch ist für Gott eine Riesenfreude. Und er ist geistbegabt, ist auch interessant, dass Gott das zitiert und dann, während er das zitiert, bei der Taufe Jesu, nach der Taufe Jesu mit Wasser, kommt der Geist runter und genau das geschieht. Also es ist genau passend zu dem, was Gott der Vater verbindet dort mit Psalm 2, Vers 7 und Jesaja 42, Vers 1. Er ist berufen, er ist geschützt, er ist geleitet, er ist behütet von Gott. Und das Wort über ihn hier ist ein neues Wort Gottes. Das sagt Vers 9. Es ist sozusagen das Alte ist eingetroffen, das ist die Stelle, die ich meinte, dass Gott hier im Kontext sagt, Leute, die alten Prophezeiungen, also durch Jesaja, sind eingetroffen und jetzt gibt's neue und die treffen auch ein. Und bevor man irgendwas sehen kann, sage ich euch schon, was da sprossen wird. Er hat große Wichtigkeit für Israel und die Menschheit, und zwar, er bringt Gottes Offenbarung hinaus zu den Völkern. Das ist das, was ich meinte. In Jesaja 2 steht, das Wort Gottes wird ausgehen von Jerusalem und die Tora wird ausgehen von Jerusalem, die Lehre Gottes, das Gesetz. Und jetzt merkt man, wer das schickt, also wer sorgt dafür, dass es rausgeht, der hier. Und damit hat man den Messias und die Offenbarung des Wortes Gottes oder das Evangelium von Jesus, die gehören zusammen und gemeinsam verändert das die ganze Welt. Er selber ist Bund für Israel. Das ist eine einzigartige Formulierung. Also bei anderen Dienern Gottes im Alten Testament hat Gott durch Mose einen Bund geschlossen mit Israel am Berg Sinai. Und das ist durch, aber nie wird gesagt, dass der Mensch selber Bund ist. Und die Tiere, die geopfert wurden, das waren halt Tiere, irgendwelche Tiere. Und das Blut dieser Tiere wurde zum Opferblut. Das ist das Blut des Bundes, den der Herr geschlossen hat mit euch aufgrund all dieser Worte. Kann man nachlesen in 2. Mose Kapitel 24, als der Sinai-Bund geschlossen wird. Aber hier hat man eine Person, wo Gott sagt, du bist in Person Bund. Und Jesus wird nachher sagen, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, bitteschön. Das heißt, das Blut und der Leib Christi sind, das ist das, was den Bund stiftet. Es ist sein Opfer. Und das ist halt, das ist wieder so ein Punkt, wo ich so beeindruckt bin, ja. Es ist, und der Herr kannte diese Texte alle, ja. Wenn er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das Wort viele ist aus Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Das kommt davor, dass er die vielen besprengen wird. Also, das ist so gewaltig. Er ist selber Bund für das Volk und das kommt in Kapitel 52 bis 55 vor. Und meine Aufteilung von 40 bis 66 ist der eigentliche Exodus. Der zweite oder neue Exodus ist 40, 1 bis 52, 12. Und 53, 54, 55 oder mit den letzten drei Versen von 52 dazu, das Thema ist dort Bund. In Kapitel 52, 13 bis 53, 12 kommt das Stichwort Bund nicht vor, aber das Opfer kommt vor. Der Knecht wird geopfert. Und aufbauend auf diesem Opfer hat man dann in Kapitel 54 und 55 einen ewigen Bund mit einer Gnade, die nicht weicht. Das heißt, man hat die Basis dafür. Das ist fantastisch. Er selber ist Bund, er ist Licht der Nationen. Wenn man sich da zurückgeht, ne, ich mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Nationen, aufzutun die Augen von Blinden. Jesus sagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und dann in Kapitel 9 sieht er den Blindgeborenen und sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann heilt er ihn. Das ist genau das. Das heißt, die Heilung des Blindgeborenen in Johannes 9 unterstreicht das Ich-Bin-Wort in Johannes 8, Vers 12. Und wenn ihr die Rede anguckt, was redet Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandern in der Finsternis. Dann sagt er praktisch, ich bin die Feuersäule in der Wüste. Wie Gott gegenwärtig war in der Wüstenwanderung, ich bin jetzt die neue Feuersäule hier, ich bin das Licht. Wenn es ins Dunkeln geht, ich gebe euch Licht. Wenn ihr mir nachfolgt, dann kommt ihr zum Ziel und habt das ewige Leben. Und dann in der Rede sagt er dann, wenn ihr in meiner Rede bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann sagen sie, wir sind doch keine Knechte, warum sollen wir freigemacht werden? Dann sagt er, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Das ist genau das Thema hier. Licht der Nationen, also die Nationen, die Menschen, die Völker sind im Dunkeln, in Finsternis. Sie sind blind und sie sind in der Gefangenschaft der Finsternis. Sie sind Gefangene. Und Jesus kommt jetzt und holt sie raus, kommt raus. Die Einladung, zum Licht zu kommen, zum Evangelium, zum Leben zu kommen. Das ist genau das. Das heißt, so oft ist mir das so gegangen. Ich studiere Jesaja, ich studiere das NT, ich habe beides unterrichtet. Alttestamentliche Bibelkunde, wieder das neutestamentliche Bibelkunde und natürlich in Pakistan sowieso alles Mögliche. Und mir ist, mir mehr ich das gelesen habe, über die Jahrzehnte, habe ich gedacht, wow. Ja. Das ist also permanent, ist mir das so gegangen. Die Bibel ist da schon ein wunderbares Buch. Er ist Licht der Nation. Im Neuen Testament wird das dann auf Jesus bezogen in diesen hier angegebenen Stellen. Der Welterlöser meldet sich selber zu Wort in dem nächsten Text und in 49,1 folgende und dann in 50,4 folgende. Und der Welterlöser spricht in 1 bis 13. Ich lese das mal. Oder das kommt gleich hier auch. Also es spricht die große Aufgabe, die er hat, das große Problem, das er hat und die übergroße Belohnung. Ich lese mal den Text. Hört, ihr Küstenländer, auf mich und merkt auf, ihr Völker aus der Ferne. Also hier wendet er sich wieder an die ganze Menschheit. Der redet. Der Herr hat mich schon vom Mutterleib an berufen, vom Schoß meiner Mutter meines Namens gedacht und meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, im Schatten seiner Hand mich verborgen, mich gemacht zu einem auserlesenen Pfeil, in seinem Köcher versteckt. Und er hat zu mir gesagt, mein Knecht bist du, Israel, durch dich verherrliche ich mich. Aber ich dachte, umsonst habe ich mich abgemüht. Für nichts und wieder nichts meine Kraft aufgezehrt. Dennoch ist mein Recht bei dem Herrn, mein Lohn bei meinem Gott. Und nun sagt der Herr, der mich von Mutterleibe für sich zum Knecht geformt hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen, dass Israel zu ihm gesammelt werde. Euch fällt auf, er wird Israel genannt, er wird von Israel unterschieden. Ne? Es war vorhin, du bist Israel und jetzt ist seine Aufgabe, Israel zu sammeln. Das ist also interessant. Und wenn man nur den ersten Vers hätte, könnte man sagen, okay, hier ist doch vollkommen klar, das ist Israel. Und wenn man weiterliest, dann sagt man, nee, das ist nicht Israel. Ja? Das ist der Israel sammelt. Ja? Und nun sagt der Herr, der mich vom Mutterleib für sich zum Knecht geformt hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen, dass Israel zu ihm gesammelt werde, ich bin dabei wichtig in des Herrn Augen und mein Gott hat sich als meine Stärke erwiesen. Und er sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. Darum habe ich dich auch zum Licht der Völker gemacht, mein Heil zu sein bis an die Enden der Erde. Dann merkt ihr, Licht der Völker wird jetzt hier erklärt. Was ist es? Du bist das Heil. Das ist cool, ne? Und das ist in Jesaja, Leute. Das ist in Jesaja. Das ist nach meiner Datierung 680 Jahre vor Christus und man wartet schon auf den, der das Licht der Welt ist. Der das Heil der Welt ist. Darum habe ich dich auch zum Licht der Völker gemacht, mein Heil zu sein bis an die Enden der Erde. So spricht der Herr, Israels Erlöser, sein Heiliger, zu dem von Herzen Verachteten, zu dem vom Volk als ekelhaft Verabscheuten, zum Knecht von Herrschern. Es werden Könige sehen und aufstehen, Fürsten und huldigend niederfallen, um des Herrn Willen, der treu ist, des heiligen Israels Willen, weil er dich erwählt hat. So spricht der Herr, zu der mir wohlgefälligen Zeit habe ich dich erhört, am Tage des Heils habe ich dir geholfen und dich bewahrt und gemacht zum Bund für das Volk, um das Land wieder aufzurichten, die verwüsteten Erbteile wieder auszuteilen. Also hier wird der andere Begriff Bund für das Volk auch erklärt. In welcher Form ist der Bund für das Volk? Ein Teil seiner Job Description ist, er ist Bund für das Volk Israel, weil er wird das Land Israels wieder aufrichten und er wird die verwüsteten Erbteile wieder austeilen. Zu sagen zu den Gefangenen, geht als Freie hinaus, zu denen in der Finsternis, lasst euch wieder sehen. Entlang der Wege werden sie weiden und auf allen waldlosen Höhen ihren Weideplatz haben. Sie hungern nicht und dürsten nicht. Die Gluthitze wird sie nicht erschlagen, noch die Sonne, weil ihr Erbarmer sie leitet und sie zu den Wasserquellen führt. Und ich werde dabei alle meine Berge zum Wege machen, sodass meine Schnellstraßen sich für sie erheben werden. Siehe, diese von ganz weit weg werden sie kommen, und siehe, jene vom Norden und vom Westen, und jene vom Lande der Sinesen. Jubelt, ihr Himmel, freut dich, Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet, und über seine Armen erbarmt er sich. Wenn man sich anguckt, Einzelnes hier, das ich rausgreifen möchte, so möchte ich jetzt auf eingehen. Er hat eine große Aufgabe, die ganze Welt soll ihn hören. Sein Mund ist ein scharfes Schwert, das heißt, er entscheidet über Leben und Tod. Wenn er einen Richterspruch fällt, ist der Mensch, den das betrifft, zum Tod verurteilt, aber er kann auch retten. Er ist eine gewaltige Waffe in Gottes Hand. Gott verherrlicht sich in ihm und nennt ihn Israel. Er hat eine große Aufgabe. Und man merkt, Israel heißt er deswegen, weil er Israel wieder aufrichtet. Du hast praktisch, ohne ihn hast du ein verwüstetes Land. Ohne ihn hast du ein Volk, das nicht zurückgekehrt ist. Mit ihm hast du ein Volk, das zurückkehrt und ein Land, das wieder aufgebaut wird. Von daher ist er wahrscheinlich Israel genannt, weil er mit Israel identifiziert wird oder Israel durch ihn wieder in den Bestand kommt. Und das große Problem ist, ich dachte, ich arbeite vergeblich. Das ist der Vers, der mir hier am besten gefällt. Ich will euch erklären, warum. Ja, das ist so menschlich, ja? Vers 4. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Wer von uns, der sich engagiert in der Gemeinde, fragt sich nicht manchmal, warum mache ich das? Bringt das was? Deswegen gefällt mir der Vers so, ne? Wie viele Dinge gibt es, wo wir seufzen? Wie viele Dinge gibt es, wo wir beschwert sind? Und wir fragen uns, Leute, wird das noch was werden? Und deswegen gefällt mir das, ich verstehe das sehr prophetisch, als Petrus sagt das so in 1. Petrus 1, Vers 10, der Geist Christi, der in ihm war, hat zuvor bezeugt, die Leiden, die über den Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Das heißt, ich glaube, dass der Geist Christi von Jesus Christus in Jesaja war und wissend, was kommen würde, was formuliert hat. Und wenn ich die Evangelien angucke, finde ich genau Texte, die dazu passen. Ich nehme mal nur zwei, ja, wo man merkt, wo der Herr Jesus echt gelitten hat. Ja. Ich nehme die aus Markus. Das ist so schön da auch. Ja. Markus, Kapitel 8 ist der eine, da ist er mit den Jüngern in einem Boot und da heißt es, hier überschrieben bei mir das Unverständnis der Jünger, er sagte ihnen, er gebot ihnen und sprach, merkt auf, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Das ist die Warnung, Markus 8, Vers 15. Und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten, und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken hobt ihr da auf? Habt ihr da aufgesammelt? Sie sagen 12. Und als ich die 7 brach für die 4000 und wie viel Körbe voll Brocken hobt ihr, habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 7. Und er fragt sie, begreift ihr denn noch nicht? Ich liebe das. Ich bin ja auch Lehrer. Und Jesus war natürlich viel besser als Lehrer. Aber dass auch er Frust erlebt hat, das ist ja so, ne? Begreift ihr noch nicht? Und dann kommen sie runter, und das waren ja die Jünger, das waren ja so die Crème de la Crème, ja? Das war die Crème de la Crème, die sollten ja die ganze Welt verändern. Ja, genau. Also, von daher finde ich das so cool, dass das in der Bibel drin steht. Jetzt Markus nur ein Kapitel weiter. Sie sind auf dem Berg der Verklärung und kommen runter. Und da kommt der Vater mit dem besessenen Kind, ja. Und einer aus der Menge antwortete und Meister, Kapitel 9, Vers 17, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ich finde das köstlich. Ich meine, das ist natürlich für Jesus eine schwere Last gewesen. Aber was mich tröstet ist, dass sogar der Herr, der so viel besser ist als wir und so viel größer ist als wir, dass der sowas erlebt hat. Das ist mir ein Trost. Warum soll es mir besser gehen? Und dann das Tolle ist die Antwort. Es ist ja hier so, was wir hier haben, und das ist ja bis zum Kreuz nicht besser geworden. Ich meine, wenn ihr euch überlegt, dass er am Kreuz hing, und was hat er vorzuweisen? Ja, von diesen 12 Helden. Einer hat ihn für 30 Silberlinge verkauft, einer hat ihn dreimal geleugnet, die anderen sind weggelaufen. Ja, was hatte er vorzuweisen? Ja, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich. Wiewohl mein rechtmäßiger Lohn bei meinem Gott ist. Es ist nicht so, dass er dachte, es ist alles verloren, sondern das Leiden, das er hat, das Leiden ist so groß und das ist so schwer, auch hier schon in Kapitel 49, dass er dachte, bringt das überhaupt was? Erreicht das Ziel, das Gott gegeben hat, der Vater gegeben hat? Und dann kommt die erlösende Antwort Gottes. Ja, dann kommt die erlösende Antwort Gottes, dass Gott ihm sagt, dass er ihm sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die bewahrten Israel. Zu sagen, das wäre zu wenig. Du bist nicht nur derjenige, der Israel wiederherstellt. Er hat ja gesagt, meine Aufgabe ist, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel. Ja? Und jetzt sagt Gott, ich gebe dir die ganze Welt obendrauf. Das gefällt mir, also diese Spannung. Und ich denke das auch bei uns. Wenn wir dienen wollen, wir müssen durch Frust gehen. Der Dienst in der Kirche ist ein Dienst zwischen dem Rhythmus von Kreuz und Auferstehung. Wiederholt sich. Der Paulus sagt mal, bei dem Ruhm, den ich bei euch habe, ich sterbe täglich. Der Herr Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, täglich in Lukas, und folge mir nach. Es ist uns nichts anderes verheißen, aber was uns verheißen ist, wenn wir dem Herrn folgen, mit Seufzen, wir dürfen seufzen, das gefällt mir auch. Ich seufze dann manchmal gerne. Mit Seufzen, Paulus macht das auch, 2. Korinther 5, aber doch getrost, dass wir wissen, es ist zwar ein Frust, vieles geht schief. Ob es was fruchtet, wissen wir nicht, aber es wird nicht unbelohnt bleiben. Und das ist genau das, was der Herr sagt. Der Lohn ist da, es wird den Lohn geben. Und dann ist der Lohn hier so riesig. Ja, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, mein Heil zu sein bis an die Enden der Erde. Das ist das, was mich begeistert und worüber ich mich sehr freue. Dann möchte ich hier noch ausgreifen, ihr merkt, das mache ich jetzt punktuell, nur mal so, um euch zu zeigen, wie das Neue Testament diese Texte aufgreift. Ich lese nochmal diesen Part hier, diesen hier. Ich hatte ja gesagt, der zweite Exodus und die Erlösung vom zweiten Exodus, das ist auch das Wegmotiv, dass die Leute auf dem Weg sind nach Hause. Okay? Und man hat hier entlang der Wege werden sie weiden und auf allen waldlosen Höhen ihren Weideplatz haben. Sie hungern nicht und dürsten nicht. Die Gluthitze wird sie nicht erschlagen, noch die Sonne, weil ihr Erbarmer sie leitet und sie zu den Wasserquellen führt. Diesen Text hier, den meine ich, hier unten. Ne? Jetzt lese ich euch was aus Offenbarung vor. Offenbarung 7. Da heißt es, am Ende von Kapitel 7, Vers 16 und 17. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Das ist der Text. Und der Erbarmer ist ersetzt durch das Lamm mitten auf dem Thron. Also hier, das ist Offenbarung Kapitel 7, Vers 16 bis 17. Ja, es ist also ganz toll, wie permanent im Neuen Testament, auch ohne dass jetzt gesagt wird, ich zitiere hier den Propheten Jesaja, sondern in Offenbarung geschieht das ja anders. Das sind ja lauter Visionen, das wird ja gesehen und geschaut und gehört, aber das ist genauso effektiv. Der Bibelkenner kann es erkennen, das habe ich doch schon mal. Deswegen willst du auch Listen und Parallelstellen, wo man es nachgucken kann. Jetzt Kapitel 50, Vers 4 bis 11. Der Knecht hat ein ganz enges Verhältnis zu Gott, ist hier das Thema. Der Knecht ist bereit, für Gottes Wort zu leiden und der Knecht vertraut auf Gottes Beistand und Gericht. Diese drei Sachen sind hier mit den Unterteilen. Ich gehe mal in den Text. Der Herr Gott hat mir eine Jüngerzunge gegeben, dass ich wisse, den Erschöpften durchs Wort aufzurichten. Er weckt mich morgen um morgen, er weckt mir das Ohr, zu hören wie die Jünger. Der Herr Gott hat mir das Ohr geöffnet und ich bin dabei nicht widerspenstig, ich weiche nicht zurück. Meinen Rücken biete ich den Schlägern dar und meine Wangen den Bart ausreißenden. Mein Gesicht verberge ich nicht vor Schmach und Spucke, aber der Herr Gott hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum mache ich mein Angesicht hart wie Kieselstein. Ich weiß, ich werde mich nicht schämen müssen. Nahe ist, der mich gerecht spricht. Wer möchte einen Rechtsstreit gegen mich machen? Lasst uns zusammentreten. Wer ist der Herr über mein Recht? Er trete her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer ist der, welcher mich schuldig sprechen könnte? Siehe, sie alle werden wie Kleider völlig zerfallen, welche die Motten auffressen. Ihr kennt das Bild, das hatten wir schon mal, ne? Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört, der sich im Finstern bewegen muss, weil ihm kein Licht scheint? Der vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Siehe, ihr alle, die ihr Feuer anzündet, euch mit Brandpfeilen rüstet, gehet in die Glut eures Feuers, in den Hagel der Pfeile, die ihr entflammt habt. Von meiner Hand widerfährt euch dies. In Schmerzen müsst ihr liegen. Und was ich hier rauspicken möchte, ist gerne das enge Verhältnis zu Gott. Ne? Gott weckt seinen Diener jeden Morgen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt das mal vor. Ja? Ihr würdet das erleben. Ihr habt keinen Wecker gestellt, kein Smartphone gestellt. Ihr geht abends schlafen und morgens kommt Gott in irgendeiner Form und weckt dich auf. Morgen für morgen für morgen. Für morgen, für morgen. Und du sagst jetzt nicht, ich will noch schlafen, sondern du lässt dich aufwecken und der Herr lehrt dich. Er lehrt dich Seelsorge. Du hörst wie ein Jünger und der Herr bereitet dich auf den Tag vor. Und er macht dir deutlich, heute wirst du ein Zöllner treffen in Jericho. Er heißt Zachäus. Äußerlich ist er steinreich, aber sein Herz schreit zu mir. Du musst heute unbedingt in sein Haus. Komme, was will, du musst heute in sein Haus gehen. Toll, ne? Und man sieht Jesus, wie er genau das macht. Wenn man die Evangelien liest, das, was hier steht, wie Jesus morgens weggeht, verschwindet. Einmal ist eine Situation, da suchen sie ihn. Wo bist du? Alle suchen dich. Und dann kann er im Gebet, hat er gemerkt, wir müssen weiter. Und lässt all die Suchenden. Wir müssen woanders hin, das Wort Gottes verkündigen. Ist das nicht cool? Und Gott hat ihn so geprägt. Das ist die Kraft Christi. So hat er gewusst, wem er begegnet. Er hat gewusst, wer heute erlöst wird. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Ja, er hatte die Predigten parat. Er hatte das Wort Gottes. Er hatte die Inspiration. Natürlich bin ich das nicht. Und du bist es auch nicht. Aber in Kleinform, im Mini-Format, wenn Gott dich weckt und du hast den Eindruck, jetzt sollte eine Zeit des Gebets sein, oder warum nicht? Und da kann man ja drin wachsen. Und wenn man älter wird, habe ich gehört, hat man öfters mal Zeiten, wo man auf einmal wach ist. Warum nicht beten? Und was für Zeiten kann das mit Gott bringen, ja? Was für Zeiten? Also das ist begeisternd auch wieder. Das ist alles in Jesaja drin. Und wenn man sich das anguckt in den Evangelien, da steht drin, dass Jesus, das war seine Gewohnheit, dass er immer wieder an einsame Orte ging zum Beten. Und dann wurde er wieder umringt von Tausenden. Aber er hat immer wieder die Gegenwart Gottes gesucht. Manchmal war ihm das so wichtig, dass er eine ganze Nacht durchgebetet hat an bestimmten kritischen Stellen seines Dienstes. Und dann wusste er, was zu tun ist. Dann wusste er nach einer durchbeteten Nacht, ich berufe heute die 12 Apostel, ich weiß, wer es ist, ich werde sie zurüsten. Ein andern Mal war was anderes. Ja, also es ist schon interessant, Lukas erwähnt das besonders, aber auch die anderen, Jesus als Beter. Und das merkt man hier, Gott ist der Lehrer, er ist sein Schüler. Das Verhältnis zwischen Gott dem Vater und Christus ist dann, Gott der Vater ist der Meister, er ist der Schüler. Und dann gegenüber seinen Schülern, seinen Jüngern, ist Jesus der Lehrer und sie sind die Schüler. Also das, was er von Gott dem Vater lernt, gibt er weiter an die Schüler und rüstet sie so zu. Dadurch wird der Knecht zu dem besten Seelsorger. Ja, diese Idee, die man da hat, dass ich wisse, den Erschöpften durchs Wort aufzurichten. Und in den Texten, die wir haben, da wird dann zum Beispiel gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und das ist ein direkter Crosslink, also eine Verbindung zu Rabschake, der Ägypten verglichen hat mit diesem geknickten Rohr. Und da merkt man, Rabschake und die Assyrer, die schmeißen sowas weg. Und Gott, wenn er einen Menschen sieht, der wie ein geknicktes Rohr ist, angeknicktes Rohr ist, der zerbricht den nur nicht völlig dann, sondern er stellt ihn wieder her. Das macht der Knecht. Und der glimmende Docht, der mal feierte, der wird nicht nur weggeschmissen, der wird nicht nur nicht weggeschmissen, sondern er wird wieder zur Flamme entfacht. Und die Kraft, das zu schaffen, kommt aus dieser Verbindung mit dem Herrn. Über sowas kann ich mich auch begeistern. Das ist einfach großartig. Er ist bereit, für Gottes Wort zu leiden. Das ist ja auch eine Frage, wie schaffen es unsere Brüder und Schwestern durch die schweres Leiden gehen in manchen Ländern, die verfolgen, wie kriegen die das hin? Keiner von uns möchte so leiden. Niemand. Und hier merkt man das, die Verbindung mit Gott, dem Vater, gibt Christus, ich beziehe das jetzt wieder auf Jesus, gibt Christus die Kraft, alles zu ertragen. Deswegen zum Beispiel ist es kein Wunder, dass er vor seinem Leiden in Gethsemane stundenlang betet. Und den Jüngern sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Ja? Sie haben das nicht gemacht und sind gefallen. Darum sind die alle auf die Nase gefallen, ohne Ausnahme. Ja? Und Jesus hat gebetet und gerungen, sodass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Das war die Agonie schon des Leidens, das kommen würde. Und Engel kam und stärkte ihn. Und deswegen ist das für mich auch nicht nur ein Jesaja-Studium, das ist auch eine Frage an mich und an uns. Was ist uns unser Verhältnis zu Gott wert? Aber entscheidend ist ja, wer hat die Initiative hier? Wer hat ihn geweckt? Gott. Also Gott führt seine Leute so, wie er will. Und wenn er dich und mich irgendwie führt, besonders, und wir gehen darauf ein, gibt er uns die Kraft, die wir brauchen. Das Leiden ist, er wird geschlagen auf den Rücken, die Wangen werden zerrauft und er wird angespuckt. Wenn du die Evangelien aufschlägst, findest du genau, das passiert mit Jesus. Ja? Und hier dieses, er bot die Wangen den Zerraufenden da, das ist bei vielen Bibeln nicht so ganz klar, dass die ihnen die Barthaare ausreißen. Das wird irgendwie anders übersetzt. Und die Übersetzung im Griechischen im Neuen Testament, ich glaube, das war bei Markus, die gebraucht dann auch die Formulierung, die hier in der griechischen Übersetzung von Jesaja steht. Also ich sehe das als direkten Querverbindung zum Neuen Testament, dass auch dort festgestellt wird, das hat sich erfüllt. Dort wird es auch so übersetzt, dass er geschlagen wird. Und aber wenn man so einen langen Bart voraussetzen kann, wie der Martin Grantin hat. Ne? So einen muss man. Und da, wenn du. Matthias, Entschuldigung. Genau, danke für die Hilfe. Also, Mein Sohn hat auch so eine, Daniel. Wenn ihr mal Bilder seht von ihm jetzt so. Und das ist in Pakistan, ist das die Wonne. Also wenn du so aussiehst, dann das ist richtig. Bei mir hat einer mal so gemacht. Da war ich im Bazar und ich hatte einen Bart. Jetzt habe ich ja keinen, einen kurzen Bart. Und der hat einfach nur, kannte ich nicht. Das war ein Mullah, ein islamischer Lehrer, und er machte so. Und ich war schon durchgefallen. Wenn er so macht, dann muss hier ein Stück rausgucken. Und bei mir guckte nichts raus. Und damit hat er mir gezeigt, durchgefallen. Und die Kernidee ist dabei, du musst so aussehen wie ihr Prophet. Die Sunniten ahmen den Prophet in allem nach, alles. Wie lang die Hosen sind und dass man die Knöchel frei lassen soll oder all solche Sachen, das ist ihre Überlieferung, wie der Bart ist und alles. Bis hin, wenn die Haare grau werden, dass man sie färben kann mit Henna, dann sehen die alten Männer, da sehen so ein bisschen rötlich aus, mit Henna gefährt alles. Und deswegen, als der deswegen auf mich zukam und so machte, war klar, für den Sunniten, der Bart muss so lang sein, dass da was rauskommt, sonst hast du nicht genug geleistet. Das ist schon lustig. Aber das ist so, in dem ganzen vorderen Orient war Bart normal. Also merkt das bei einer Geschichte von David, wo seine Männer, wo der Bart abgenommen, und er sagt ihnen, bleibt in Jericho, lasst euren Bart nachwachsen, und wenn er nachgewachsen ist, dann kommt hier in die Hauptstadt, dann kommt in die Residenz, dann, weil sie würden sich fürchterlich schämen müssen, ohne Bart, damals, Kultur. Und deswegen ist das hier, das sind zwei Sachen, das ist Folter und Entehrung. Also wenn man den Bart rauft, es tut fürchterlich weh, wenn das richtig geschieht, also richtig schlimm und fies. Und es ist eine Entehrung. Es ist so wie das Spucken ins Gesicht. Der Knecht vertraut auf Gottes Beistand und Gericht. Also er leidet, er macht sein Angesicht hart wie ein Kiesel und er vertraut darauf, dass Gott das letzte Wort spricht. Und das geschieht. Gott wird ihn gerecht sprechen. Also es ist klar, dass die Leute ihn schuldig gesprochen haben. Deswegen wird er auf den Rücken geschlagen, deswegen wird er angespuckt, deswegen wird er verworfen. Und ihr merkt auch, wie sich das Leiden steigert. Man hat hier Kapitel 49, alle Arbeit umsonst. Kapitel 50, jetzt ist er schon, wird er schon gefoltert. Kapitel 53, getötet. Also man merkt, in diesen vier Abschnitten steigert sich das. In Kapitel 42 hab ich nicht so intensiv behandelt. Da steht, also das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und dann heißt es, er selber wird nicht zerbrechen und er selber wird nicht ausgelöscht werden. Und das Bild ist, bei dem Rohr, wenn du so ein Schilfrohr, das du als Handstock benutzt, das fest genug ist für einen Handstock, aber wenn das geknickt ist, wenn du das stark belastest, dann kann es knicken oder auch zerbrechen. Und das setzt also voraus, wenn gesagt wird, er wird selber nicht zerbrechen, setzt es voraus, er kommt unter Druck, also er kriegt viel ab. Und bei dem glimmenden Docht, das ist ja eine Öllampe und der Docht glimmt nachher nur, das ist ausgepustet worden. Und dann ist auch praktisch die Idee, der kriegt auch Gegenwind, aber sein Licht wird immer weiter brennen. Also es ist, das ist nur ganz sachte angedeutet, aber hier wird es immer härter und morgen früh in der Predigt sehen wir dann, das Leiden erreicht Maße, das ist unmenschlich und grausam und furchtbar. Gott wird ihn gerecht sprechen und seine ungerechten Verurteiler verdammen. Wir haben es gerade gesehen, das ist auch bezeichnend. Alle diese Verse erfüllen sich dann in Jesus Christus. Das kann man in Passionsgeschichten nachlesen. Hier möchte ich noch praktisch darauf hinweisen, auf das Ende nochmal. Siehe ihr alle, die ihr Feuer anzündet, euch mit Brandpfeilen rüstet. Geht hin in die Glut eures Feuers. Hier ist die Idee in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Paulus formuliert das so, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und zwar, man hat praktisch als Mensch zwei Chancen. Man kann Buße tun und das Opfer Gottes durch das Lamm Gottes annehmen, der für uns auf Golgatha gestorben ist. Dann werden alle Sünden vergeben. Und du bist frei, Gott sei Dank. Und du wirst wahrscheinlich ihm dienen wollen und ihm danken wollen. Okay, das ist eine. Dann gibt es Menschen, die das nicht wollen, die aus verschiedenen Gründen Gott nicht suchen, das angebotene Heil nicht annehmen, sondern irgendwie ihren eigenen Weg gehen wollen, ohne sich zu bekehren, ohne das die Gnade anzunehmen. Und da gilt dann, dass sie gerichtet werden nach ihren Werken, in dem Sinn, dass sie das wiederkriegen, was sie getan haben. Also was der Mensch sät, das wird er ernten. Also sozusagen dein Leben trifft dich wie ein Boomerang. Alles Böse, das du anderen Menschen zugefügt hast, wird dich wieder treffen. Und zwar nicht punktuell, sondern praktisch als unendliches Erleben. Das ist bei Jesaja, was hier steht mit dem Feuer, so endet das Jesaja-Buch. Das ist sozusagen markant, wie das endet, in Kapitel 66. Da heißt es, in Kapitel 66, am Ende, ich lese mal ab Vers 22, da merkt man so die Stimmung. Man hat neue Himmel, man hat neue Erde und da gibt es viele Erlöste und da passiert Folgendes. Vers 20, folgende, Kapitel 66. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihgeschenk auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, nach Jerusalem zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr, gleich wie die Israeliten die Opfergaben in reinem Gefäße zum Hause des Herrn bringen. Und ich will auch aus ihnen Priester und Leviten nehmen, spricht der Herr, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Und alles Fleisch wird ein Neumond nach dem anderen und ein Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das ist der schöne Part. Menschen aus allen Völkern kommen und die dürfen sogar auch Leviten werden und Priester, wenn ich das richtig verstehe. Also es ist Priestertum wirklich wie im Neuen Testament auch für die Heiden. Alle sind voll dabei, alle, die Christus angenommen haben, den Knecht von Kapitel 53, sind voll integriert. Das ist die Jünger des Herrn, die Knechte des Herrn im Plural. Und die kommen Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat, machen tolle Gottesdienste in Jerusalem. Massen von Menschen aus aller Welt und man betet den Herrn an. Und jetzt kommt ein ganz komischer Vers danach. Also sie machen das, sie kommen also Sabbat für Sabbat und Neumond zu Neumond dahin und beten den Herrn an. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem Fleisch ein Gräuel sein. Und dann gucken die sich auch noch die Hölle an. Ne? Es ist eigenartig, dass die praktisch mit ihrem Tourismus, wo sie Gott anbeten, dann noch einen Abstecher machen und gucken sich das an. Und Markus 9, Vers 48, der Herr Jesus kennt den Text, deswegen sage ich Hölle, da sagt er dort, Vers 47, 48, und wenn dich dein Auge verführt, so wirf's von dir. Es ist dir besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das ist aus Jesaja, im letzten Vers. Das heißt, Jesus hat dieses Ende von Jesaja darauf bezogen. Und jetzt, wenn man das damit verbindet hier, siehe ihr alle, die ihr Feuer anzündet, euch mit Brandpfeilen rüstet, gehet hin in die Glut eures Feuers, in den Hagel der Pfeile, die ihr entflammt habt. Also ich möchte es nur mal aktualisieren. Nur mal so ein Beispiel für heute. Wir haben Krieg in Europa. Und da wird mit Brandpfeilen geschossen und mit Raketen. Und es gibt Opfer. Und wenn sich die Täter nicht bekehren, nur mal so zu sagen, was ich auch meinte, wenn ich sagte Römer 12, das mein ist die Rache, ich will vergelten. Nur, dass man sich das mal vorstellt. Dann wird Gott so bewirken, praktisch deine Taten vom ganzen Leben sind aufgezeichnet und Gott gibt dir einfach das, was du gelebt und gesät hast, zurück. Und niemand rettet dich davor. Das ist das unauslöschliche Feuer. Du wirst permanent konfrontiert mit dem, was du angerichtet hast und nur, dass die Täter- und Opferrolle vertauscht ist. Dass alles unsägliche Leid, das du anderen zugefügt hast, dich trifft ohne Ende. Ein Schlag nach dem anderen. Das Feuer erlischt nicht und der Wurm stirbt nicht. Auf dem Hintergrund ist die Heilsbotschaft umso schöner. Christus ist gestorben, um uns zu erlösen. Und ich möchte gern noch mit einem Gebet abschließen, damit nicht dieser letzte Vers von Jesaja als letztes bleibt, sondern Gott wusste, wie schlimm das ist, das Gericht, und deswegen hat er den Knecht für alle sterben lassen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dankbar für den Knecht des Herrn, über den wir auch morgen nachdenken wollen in der Predigt und im Gottesdienst. Wir beten dich an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir bitten dich für die Täter von heute in Israel und in der Ukraine, die viel Leid anderen zufügen, und bitten dich, erbarm dich ihrer, dass sie erkennen, was sie tun, und dass sie umkehren und Buße tun und gerettet werden durch das Blut Christi. Wir bitten dich auch überhaupt, schaffe du Frieden in Israel, für die Israeliten, für die Leute im Gazastreifen, für die Leute in der Westbank, auch für die Menschen in der Ukraine. Schaffe du Frieden, Herr. Wir danken dir. Amen.